In einigen Stunden, circa 21 Uhr, werden wieder tausende Leute singen Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Und sie werden das anlässlich eines sehr wichtigen Fußballspiels singen. Und da frage ich mich, unser Volk lebt jetzt schon seit Jahrzehnten mit dieser Nationalhymne. Oder über 100 Jahre, ich weiß es nicht. Es ist schon sehr lange, dass sie diese Nationalhymne singen, immer wieder diese Wunsch singen, Einigkeit, Gerechtigkeit, Freiheit. Und ich habe mich gefragt, worin wünschen sie sich denn die Einigkeit in unserem Volk? In welchen Dingen wollen wir uns einig sein? Oder nach wessen Gerechtigkeit wollen wir denn unser Volk lenken? Ob wir uns darin einig werden können? Wenn man die Wahlen anschaut, schwer. Oder wovon wollen wir denn frei werden, wenn wir von der Freiheit singen? Und wofür wollen wir frei werden? Während diese Nationalhymne das nicht definiert und jeder es nach seiner eigenen Meinung definiert und übrigens alle das dann auch demokratisch nennen, hat die Bibel eine sehr klare Definition davon, was Einigkeit ist? Oder ich meine, worin wir uns einig werden sein sollen? Wessen Gerechtigkeit gelebt werden soll? Und wovon bzw. wofür unsere Freiheit ist? Nun, Einigkeit in der Gemeinde in allem, was Christus betrifft. Die Gerechtigkeit ist Gottes Gerechtigkeit als Basis für unser Leben. Und die Freiheit, Freiheit von der Sünde, vom Teufel, frei für den Glaubensgehorsam, für die Nachfolge. Und heute wollen wir uns mit der Gerechtigkeit beschäftigen. Und wann immer ihr die Nationalhymne hört, oder vielleicht noch besser, wann immer ihr Fußballspiel spielt, und denkt euch noch ein paar andere Dinge, für die, die weder das eine noch das andere tun, denkt an die Gerechtigkeit Gottes. Denn sie wird euch täglich von größtem Nutzen sein, wenn ihr sie anzieht. Und sie wird euch täglich zu Fall bringen, wenn sie euch fehlt. Wir wollen uns heute mit Gottes Gerechtigkeit beschäftigen. Und zwar im Besonderen, was es bedeutet, diese Gerechtigkeit für unseren Alltag anzuwenden. Das ist es nämlich, was es bedeutet, den Brustpanzer der Gerechtigkeit anzulegen, von dem wir in Epheser 6, Vers 14 lesen, dem heutigen Predigttext. Und ich möchte heute in diesem Predigt über den Brustpanzer der Gerechtigkeit drei Fragen beantworten, also drei wichtige Fragen, da kommen noch ein paar andere mit dazu, aber drei wichtige Fragen wollen wir uns beantworten. Das eine ist, was ist Gottes Gerechtigkeit? Die zweite Frage ist, wie lege ich Gottes Gerechtigkeit an? Wie kann ich sie überhaupt anziehen? Und die dritte Frage, wie wende ich Gottes Gerechtigkeit in meinem Alltag in den Versuchungen an? Oder wir könnten vielleicht anders die Frage stellen, wie kämpfe ich denn überhaupt mit Gottes Gerechtigkeit, wenn wir sie als Bestandteil der Waffenrüstung ansehen? Nun lasst uns gemeinsam Epheser 6, Vers 14 lesen. Ein kurzer Vers, ein Vers, über den wir tiefer nachdenken sollten. Epheser 6, 14. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ab Vers 10 in diesem Kapitel spricht Paulus davon, dass wir stark sein sollen in dem Herrn. Und er spricht von dem Kampf gegen die bösen Mächte. Und er sagt, um gegen diese bösen Mächte überhaupt ankommen zu können, gegen die Dämonen, gegen die Feinde aus der Luft, musst du im Herrn stark sein und die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen und nicht die andere, nicht die eigene. Und das letzte Mal haben wir davon gesprochen, dass sie den Gürtel der Wahrheit anziehen sollen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an das Bild dieses römischen Soldaten, der einen Ledergürtel hatte. Da gab es dann auch mal die ein oder andere Waffe, die dran hing, aber in besonderer Weise hielt sie alles zusammen und zeichnete ihn auch als Soldaten aus. Das war sozusagen sein Ausweis dafür, dass er ein römischer Soldat war. Selbst wenn er keine Waffen anhatte, hatte er seinen Waffengürtel, war er einer der Soldaten. Das wussten die Leute. Und heute, sagt Paulus als nächstes, während der Gürtel die Wahrheit ist, die Basis des Ganzen, die alles zusammenhält, für alles brauchst du die Wahrheit. Der Brustpanzer, der dich schützt, der deine inneren Organe schützt, das ist die Gerechtigkeit, die du brauchst, um deine inneren Organe zu schützen. Wir wollen gleich gucken, was denn diese inneren Organe sind. Bevor ich weitergehe, möchte ich ganz gerne mit euch kurz beten. Bleibt sitzen, werdet ganz ruhig und lasst uns Gott um seine Führung bitten. Unser Gott und Vater im Himmel, ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du uns nicht in Unwissenheit gelassen hast und dass du uns so vieles so wunderbar gut und klar in deinem Wort sagst. Manchmal müssen wir suchen, manchmal brauchen wir ganz besonders deinen Geist, dass er uns die Augen öffnet, damit wir die Wunder in deinem Gesetz erkennen. Ich bitte dich auch, dass du uns heute mit deinem Geist die Augen öffnest, dass wir deine Gerechtigkeit erkennen, dass wir dich erkennen und eine wirklich große, hohe Sicht von dir bekommen. Ich bitte dich darum, in Jesu Namen. Amen. Nun, lasst uns zu dieser ersten Frage angehen. Wenn es um den Brustpanzer der Gerechtigkeit geht, um welche Gerechtigkeit geht es denn? Von welcher Gerechtigkeit reden wir? Nun, ihr erinnert euch hoffentlich noch, dass Paulus hier schreibt in Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Nicht deine, sondern Gottes Waffenrüstung. Es liegt auf der Hand und alles andere ist Unsinn, auch nur zu denken. Wir ziehen Gottes Gerechtigkeit an, denn wir sollen ja seine Waffenrüstung anziehen. Wollen wir für den Kampf gegen die bösen Mächte siegen können, brauchen wir Gottes Waffenrüstung und dann brauchen wir Gottes Gerechtigkeit. Nun, was ist denn Gottes Gerechtigkeit? Unser erster Punkt, Gottes Gerechtigkeit kennen. Du kannst nicht mit Gottes Gerechtigkeit in den Kampf deines Lebens gehen, in den Kampf, in den Versuchungen, wenn du Gottes Gerechtigkeit gar nicht kennst. Das geht nicht. Wie willst du mit Gottes Gerechtigkeit kämpfen, wenn du nicht weißt, was du nehmen sollst, was sie ist? Lass uns also ein paar Fragen dazu beantworten. Wo finde ich Gottes Gerechtigkeit? Vielleicht würdet ihr sagen, in der Bibel. Schon mal gut, das ist schon mal ganz gut. Da gibt es über 1000 Kapitel, da sind wir erstmal beschäftigt. Wo könnten wir sonst sagen, finden wir Gottes Gerechtigkeit in ganz besonderer Weise ausführlich dargelegt, aber eben nicht ganz so groß wie die ganze Bibel? Römer. In Römer. Und dort sagt Paulus auch tatsächlich, wo wir es finden, und zwar nicht Kapitel und Vers, sondern inhaltlich. Römer 1, Vers 17, da sagt er, ich möchte euch gerne das Evangelium bringen, denn in diesem Evangelium wird geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes. Im Evangelium wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Aus Glauben. Wir fragen uns vielleicht, was ist denn nun Gottes Gerechtigkeit? Wie können wir das definieren? Nun, ich möchte heute nicht eine Predigt darüber halten, was Gottes Gerechtigkeit ist, sondern wir wollen eher uns darauf konzentrieren, wie können wir diese Gerechtigkeit Gottes anwenden in unserem Alltag. Denn der Abschnitt in Epheser ist ein sehr praktischer. Aber ganz kurz, die Gerechtigkeit Gottes, können wir sagen, ist die Gesamtheit von all dem, was in Gottes Augen richtig ist. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Und dann sind wir sehr schnell dabei zu sagen, okay, das ganze Gesetz, da hat Gott uns gesagt, was alles richtig ist, was er will. Tu das Gesetz und du bist gerecht. Und wir wissen, das kann keiner. Es gibt keinen Menschen, der in der Lage ist, Gottes Gerechtigkeit zu erfüllen. Und auch hier wiederum, das Evangelium sagt uns Gottes Gerechtigkeit. Wir lesen in Römer Kapitel 3, Vers 21, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden. Übrigens, diese Gerechtigkeit Gottes außerhalb des Gesetzes, die wurde im Gesetz und von den Propheten schon vorher gesagt und bezeugt. Der Gerechte wird aus Glauben leben in Habakuk. Der Glaube von Abraham, das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. 1. Mose 12. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und so zeigt Paulus im Römerbrief sehr ausführlich und sehr wunderbar deutlich, Gottes Gerechtigkeit ist eine Gerechtigkeit aus dem Glauben heraus. Aus dem Glauben, dass Jesus Christus gerecht gelebt hat, dass in seinem Gehorsam die Gerechtigkeit vollständig vollbracht wurde. Und dadurch, dass er für dich starb, dadurch, dass er zum Sünder, zur Sünde für dich gemacht wurde, bist du zur Gerechtigkeit gemacht worden. Wir lesen diese wirklich großartige Wahrheit, an die ihr jetzt vielleicht auch alle beim Mahl des Herrn gedacht habt. In 2. Korinther, Vers 5, und das ist ein Vers, von dem ich möchte, dass ihr ihn irgendwie euch alle markiert in der Bibel oder im Kopf auswendig lernt und wisst, wo es steht. 2. Korinther 5, 21. Denn er hat den, also Gott hat denjenigen, der von keiner Sünde wusste, Jesus Christus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Eine zugerechnete Gerechtigkeit, die Jesus Christus für dich errungen hat, gelebt hat. Zugerechnet. Du hast sie gar nicht. Du bist gar nicht gerecht. Du bist es auch nicht wert, jemals diese Gerechtigkeit zu bekommen. Aber sie wird dir einfach zugerechnet, weil du glaubst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist. Für dich zur Sünde geworden ist. Das ist zugerechnete Gerechtigkeit. Und das ist die Gerechtigkeit Gottes. Und das ist so wichtig, das zu verstehen, dass diese Wahrheit, mit ihr zu leben, über sehr, sehr viele deiner Kämpfe im Leben entscheiden wird, wie es ausgeht. Und lasst uns ein paar Schritte schauen, wie wir es tatsächlich im Leben anwenden können. Durch den Gehorsam Christi sind wir zu Gerechtigkeit gemacht worden. Das ist manchmal fast erschlagend. Da ist so ein Nichtsnutz von Andreas, der jeden Tag die gleichen Sünden macht, der immer wieder Zeit verschwendet oder sonstige Art von Sünden tut. Und ich habe schon so oft gesagt, Herr, du brauchst für die Gemeinde einen besseren Hirten. Und immer wieder darf ich in dieses Meer der Gnade hineinschauen und sagen, und Gott nimmt gerade immer wieder nichts Nutze. Und ich werde einmal vor Gott stehen und er wird mich begrüßen, als würde sein gerechter Sohn nach Hause gekommen sein. Wisst ihr eigentlich, was das heißt? Wenn ein Schuft, der nicht einen einzigen Tag geschafft hat, Gottes Gesetz auch nur annähernd zu erfüllen, nach Hause kommt und begrüßt wird wie ein gerechter Sohn, den er auf die Erde sandte. Das ist erstaunlich. Diese Frage der Errettung ist immer eine Frage der Gerechtigkeit oder Rechtfertigung. Und Gottes Brustpanzer der Gerechtigkeit ist nichts anderes als die uns zugerechnete Gerechtigkeit von Jesus Christus. Und wenn Paulus hier schreibt, ihr braucht Gottes Brustpanzer der Gerechtigkeit, also ihr müsst diese zugerechnete Gerechtigkeit wie eine Waffe bei euch tragen, Leute, dann ist es schon wichtig. Und er sagt nicht, das ist das Taschenmesser für alle Fälle. Falls euch gar nichts mehr einfällt und alle Waffen entfallen sind, dann habt ihr dann noch so ein Schweizer Taschenmesser. Das ist der Brustpanzer. Das ist das, was sofort offensichtlich da ist. Das ist das, was am meisten getroffen wird von den Waffen des Feindes. Das ist sogar dann noch da, wenn der Schild des Glaubens mal aus der Hand geglitten ist und du nicht rechtzeitig die feurigen Pfeile abwehren konntest. Dann ist immer noch diese Gerechtigkeit von Jesus Christus da, in der du nicht verletzt wirst, wenn du es richtig anwendest. Wir sind jetzt bei der zweiten Frage angekommen. Wie lege ich denn Gottes Gerechtigkeit an? Ich muss sie kennen. Ich hoffe alle, dass ihr sie kennt. Und wenn nicht, lest Römer, so lange, bis ihr es kennt. Wenn es 10-mal ist, dann 10-mal, wenn 100-mal, dann ist es 100-mal. Das ist kein Problem. Aber lest es so lange, bis ihr es versteht und fragt. Aber jetzt die Frage, wie kannst du diesen Brustpanzer anlegen? Reicht es aus, einfach darüber Bescheid zu wissen? Und in der Regel nicht. Normalerweise sollten wir die Waffen, die wir brauchen, auch dabei haben. Sie nehmen, sie richtig anziehen und nicht verkehrt rum. Wie legst du jetzt geistlich diese Gerechtigkeit an? Wie kannst du sie anziehen? Nun, wir Menschen argumentieren immer mit irgendeiner Art von Gerechtigkeit. Wir haben immer in unserem Denken ein Gefühl, manchmal auch ein Wissen, von richtig und falsch. Und dieses Wissen oder Empfinden für richtig und falsch wird aus unterschiedlichen Quellen genährt. Wir sind von Natur aus gewohnt, und wir sind auch stolz darauf, das ist übrigens Folge des Sündenfalls, dass wir selbst auch entscheiden können, was falsch und richtig ist. Und wir sind sehr schnell dabei, in einer Situation, ohne das Gesetz zu fragen, sofort zu sagen, das hätte er nicht machen dürfen. Ich habe das Recht darauf. Wir haben gleich ein Gefühl für Gerechtigkeit. Ob das richtig ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber wir sind niemals ohne ein Gefühl für Gerechtigkeit. Unser ganzes Leben, in all unseren Argumenten, selbst unsere Gefühle und das Gewissen wird beeinflusst davon, was du für richtig und was du für falsch hältst. Wenn du das Gefühl hast, dass der eine richtig gehandelt hat, bist du automatisch auf seiner Seite. Wenn du das Gefühl hast, dass er falsch gehandelt hat, kann Zorn und Ärger gegen ihn entbrennen. Dein Empfinden für Gerechtigkeit ist entscheidend für dein tägliches Fühlen und Entscheiden. Die Frage ist also, woher hast du deine Überzeugungen, dass dieses richtig und jenes falsch ist? Nun, der erste Punkt, wie wir Gottes Gerechtigkeit anlegen, ist, mache dir bewusst, wogegen der Brustpanzer hilft. Und das zweite, was ich ansprechen möchte, ist, mache dir bewusst, dass nur Gottes Gerechtigkeit zählt und nicht all das andere, was du für richtig und falsch denkst und hältst und fühlst. Und als drittes möchte ich ein paar Worte zum Gewissen verlieren. Nun, wenn Paulus daran dachte, dieser Brustpanzer soll jetzt die inneren Organe schützen, die lebenswichtigen Organe, dann dachte er nicht so sehr, dass dort ein Herz ist, das pumpt, dass dort eine Leber ist, die filtert, dass dort ein Magen ist, der zerkleinert und aufnimmt und dass dort eine Milz ist, die sehr viel in der Immunabwehr zu tun ist und dass dort eine Niere ist, die ausscheidet und entgiftet, sondern wir haben die inneren Organe viel mehr mit Empfindungen und Gefühlen in Verbindung gebracht. Sie haben dort den Sitz der Seele oder der Gefühle hineingelegt. Medizinisch nicht korrekt, aber das war das Denken. Wir haben das bis heute teilweise in einigen unserer Sprichworten. Wenn zum Beispiel einem eine Laus über die Leber gelaufen ist, das macht medizinisch überhaupt keinen Sinn. Aber wenn wir denken von die Leber als Sitz eines Gefühls und die Laus krabbelt da drüber, okay, dann kann es schon mal mieslaunisch irgendwie was entstehen. Oder wir sagen, das geht mir auf den Magen. Das ist etwas, was ich nicht leiden kann, was in mir schwer schlechte Gefühle hervorruft. Okay, wenn etwas richtig medizinisch auf den Magen geht, kann das auch schon mal sich schlecht anfühlen. Oder wir sagen, das geht mir an die Nieren. Das ist zu schlimm. Das kann ich nicht machen. Das ist so intensiv. Irgendeine Situation, das geht mir an die Nieren, das ist für mich zu schlimm. Oder kennt ihr das, seine Milz rauslassen? Das wird seltener gebraucht. Seine Wut rauslassen, auf jemanden wütend werden. Das brauchst nicht gleich die ganze Milz an mich herauslassen. Wird nicht mehr so oft genutzt. Was wir vielleicht eher kennen, ist die bittere Galle, wenn einem die Galle hochkommt. Und man weiß, dass das kein gutes Zeichen ist. Oder wir alle kennen die wunderbaren Schmetterlinge im Bauch. Zumindest vom Reden her. Das Bauchgefühl. sehr gut möglich, dass Paulus bei dem Brustpanzer der Gerechtigkeit sehr stark auf das Empfinden und das Gefühl des Menschen aus war, um zu sagen, all das, das Gefühl, das dich manchmal dahin treibt, zum Beispiel die Heilsgewissheit zu verlieren oder zu denken, du wärst gut oder schlecht, da brauchst du diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit. Du musst wissen, wo deine Gerechtigkeit herkommt, damit du nicht immer wackelst, gerade in Bezug auf Heilsgewissheit. Der Brustpanzer hilft uns, dass wir eben nicht uns von unseren Gefühlen verleiten lassen. Nun, der Teufel kennt die menschlichen Schwäche und die Gefühle und er nutzt das aus. Wir können jetzt nicht eine ganze Studie darüber machen, aber ganz grob könnt ihr euch Folgendes merken. Der Geist Gottes arbeitet nicht, indem er euch mit den Gefühlen irgendwie malträtiert oder mit Gefühlen versucht, irgendwo hinzuleiten. Er wird anhand des Wortes Gottes überführen mit einem Ausweg. Also mit, dass du weißt, was du zu tun hast und nicht einfach in einem schlechten Gefühl liegen lassen. Dass du jetzt weißt, du bist plötzlich nicht gerettet, hat der Geist Gottes dir offenbart, aber du hast keine Kraft und keine Ahnung, wie das weitergeht. Das ist nicht die Arbeit des Geistes Gottes, aber der Teufel, der benutzt sehr oft die Gefühle, um den Menschen so weit wegzubringen, dass er unbrauchbar wird. Selbst wenn er es nicht schafft, den Menschen von Gott wegzureißen, kann er es aber immer noch schaffen, durch die starken Gefühle beim Menschen auch tatsächlich den Menschen unbrauchbar für Gott zu machen. Und das ist sehr typisch. Eine Bibelarbeit dazu müssen wir an anderer Stelle machen. Und ihr seht, was wir tun müssen, ist nicht jeden Tag in das Meer unserer Gefühle hineinschauen und daraus Freude oder Verzweiflung schöpfen, sondern so wie wir es gesungen haben, du sollst voller Beugung und Staunen in das Meer seiner Gnade hineinschauen und dort die Größe Gottes sehen, dass er dich in all deinen Problemen und Schwierigkeiten, mit all deinen Sünden immer noch in dieser zugerechneten Gerechtigkeit von Jesus Christus anschaut. Und das andere, der Brustpanzer hilft gegen Heilsungewissheit, gegen die Gefühle, gegen unsere Meinungen, gegen das Empfinden, Empfindungen. Und der Brustpanzer der Gerechtigkeit Gottes ist das, was wirklich zählt, wenn es um Gerechtigkeit geht. Du musst dir jeden Tag neu bewusst machen, dass all dein Empfinden für Gerechtigkeit, all das, wo du denkst, das ist falsch und das ist richtig, nichts zählt, sondern nur die Gerechtigkeit Gottes, sein Recht, sein Wort. Das ist das Einzige, was zählt. Nicht, was du empfindest, ist bedeutsam, sondern das, was Gott sagt, ist bedeutsam. Und ich sage euch, ohne dass ich ein Prophet bin, aber ich kann in euer Leben hineinschauen und behaupte einmal stock und steif und werde wahrscheinlich zu 99% richtig liegen oder auch 100%. Ihr neigt alle dazu, viel mehr aus dem spontanen Gefühl zu entscheiden, statt zu sagen, ich muss da mal in das Wort Gottes schauen und gucken, was Gott dazu wirklich sagt. Und dann seinem Wort glauben, auch dann, wenn ich es überhaupt nicht fühlen kann. Und jeden Morgen, wenn ihr aufsteht, muss euch bewusst werden, ich lebe aus der zugerechneten Gerechtigkeit von Jesus Christus. Für diesen ganzen Tag, für mein ganzes Leben, entscheidend ist nur das, was Gottes Gerechtigkeit bedeutet. Nicht das, was ich glaube, was sich jetzt richtig anfühlt. Und das ist wichtig. So wirst du dein Denken prägen, so wirst du es anlegen, indem du dir Dinge bewusst machst. Du musst wie morgens aufstehen und Kleider anziehen, die ein Stück weit davon entschieden werden, was du an diesem Tag machen möchtest, also Arbeitskleider oder sonst etwas. So musst du die Gerechtigkeit Gottes anlegen, weil du an diesem Tag sehr viele Entscheidungen treffen wirst, was richtig und falsch ist, oder weil der Teufel mit deinen Gefühlen spielen wird und dich plagen wird. Nicht deine Meinung zählt, nicht die Gefühle, nicht deine Argumente zählen, sondern nur Gottes Wort. Und das andere ist, das dritte, präge dein Gewissen mit Gottes Gerechtigkeit. Mit Gottes Recht, mit Gottes Wort musst du dein Gewissen prägen. Ein kleines Beispiel, Nehmen wir einmal an, du hast ein sehr feines Gewissen. Da steht Schild 80, du fährst 85 und du hast ein schlechtes Gewissen. Ich habe das Gesetz übertreten, ich hätte es nicht tun dürfen. Nun bringst du dein Auto zum TÜV, die prüfen das einmal und sagen, oh, wenn sie 85 fahren, auf dem Tacho steht 85, fährt das Auto in Wirklichkeit gar nicht 85, sondern nur 79. Ah, sagst du dir, okay, ich habe jetzt ein Wissen, mein Gewissen ist ein bisschen neu geeicht. Das nächste Mal, wenn du auf der Straße 85 fährst statt 80, hast du kein schlechtes Gewissen, weil du weißt, ich fahre in Wirklichkeit 79. Und auf einmal hast du mit der gleichen Tat, an der gleichen Straße, wo du immer ein schlechtes Gewissen hattest, plötzlich kein schlechtes Gewissen, weil es geformt wurde, also neu geeicht, neu eingestellt durch ein Wissen, etwas, was du erfahren hast. Unser Gewissen, das wir haben, also das innere, sagen wir mal, der innere Polizist oder der innere Richter, der uns sagt, das hast du richtig gemacht und das hast du falsch gemacht, der kann durch das Gesetz Gottes verändert werden, indem du Gottes Gebote liest, indem du Gottes Willen erkennst, indem du Gottes Heilsplan, seinen Ratschluss immer mehr lernst, wird das Gewissen immer besser angepasst. Das geht nicht immer von heute auf morgen. Manchmal braucht es länger. Es kann sein, dass jemand über viele Jahre hinweg sagte, Schmuck darf man nicht tragen. Und sein Gewissen plagt ihn. Er kann gar nicht Schmuck tragen. Er hat ein schlechtes Gewissen, wenn er das tut. Und nun lernt er aus der Bibel, dass dieser Vers so nicht auszulegen ist. Und er weiß jetzt irgendwann, ich kann Schmuck tragen. Aber wenn er das tatsächlich tut, kann es sein, dass er sich unwohl fühlt. Seine Gefühle sind immer noch ans Gewissen von damals gebunden. Aber wenn er sich immer wieder, jeden Tag neu mit diesem Gedanken festmacht und sagt, Schmuck tragen ist nicht Sünde und ich darf es tun, mit der Zeit ist das Gewissen an diesem neuen Wissen geeicht und er kann irgendwann Schmuck tragen und das Gewissen schlägt ihn nicht mehr. Es straft ihn nicht. Er kann es jetzt tun. Wir können aber auch das Gewissen dämpfen und in eine falsche Richtung bringen, indem wir dem Gewissen anfangen zu sagen, das ist richtig, das darf man machen, obwohl Gott ganz klar sagt, du darfst das nicht tun. Das Gewissen ist formbar, aber es braucht Zeit. Es ist nicht von heute auf morgen sofort einmal umschaltbar. Meistens. Nun, werde dir jeden Tag bewusst, dass du vor Gott in der Gerechtigkeit von Jesus Christus stehst, nicht in deiner eigenen. Deine Gefühle sagen es dir nicht, deine Argumente sagen es dir nicht, deine Empfindungen sagen es dir nicht. Gott sagt es dir in seinem Wort, du stehst jeden Tag neu in der zugerechneten Gerechtigkeit von Jesus Christus vor ihm. Er sieht dich nicht, wie du dich fühlst. Wenn du dich sündig fühlst und vor Gott trittst, hast du immer noch die zugerechnete Gerechtigkeit von Jesus Christus. Und das ist es, was entscheidet. Das heißt nicht, dass du jetzt nichts mehr tun musst gegen die Sünde. Natürlich musst du trotzdem. Aber wenn der Teufel dich angreift und sagt, du bist kein Christ mehr, weil du gesündigt hast, kannst du ihm sagen, ich lebe in der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Nun lasst uns zu dieser letzten Frage kommen. Wie kämpfe ich denn mit diesem Brustpanzer der Gerechtigkeit? Wie kann ich mit Gottes Gerechtigkeit in diesen Kampf gehen, in diese Versuchungen? Der eine Punkt ist, widersprich deinen Gefühlen mit Gottes Gerechtigkeit. Ich hatte schon gesagt, dass es eine besondere, wichtige Sache ist, wenn es um unser Heil geht, um unsere Heilsgewissheit. Nehmen wir das Beispiel. Jemand hat sich bekehrt und er hat danach einen feurigen Eifer. Er ist abgeflacht mit der Zeit und er ist wieder in Sünde gefallen, von denen er früher so froh war, befreit worden zu sein. Und er ist wieder in diese Sünde hineingefallen. Und er ist so enttäuscht, dass er nicht so in der Art und Weise freigemacht wurde, dass er gar nicht mehr sündigt, dass er wieder gefallen ist. dass er beim nächsten Mal noch weniger Kraft hat, dieser Versuchung zu widerstehen und gleich wieder fällt. Und am dritten und vierten Tag schon wieder. Und er ist so verzweifelt, dass er sagt, ich tauge nichts. Wer weiß, ob ich überhaupt gerettet bin. Und da kommt der Teufel zu ihm und sagt ihm das, ja. Damals, weißt du, als du zu Jesus kamst mit diesen Sünden, da wusstest du es nicht besser. Da warst du noch in der Welt. Aber jetzt warst du Christ und du wusstest es besser und du hast trotzdem versagt. Du nicht. Gott ist heilig und gerecht und er kann keine Sünde dulden. Du hast es verwirkt. Und dieser Mensch, der ist ohnehin schon verzweifelt in seinen Gefühlen und Gefühle drücken ihn auch noch runter und er hat ohnehin schon keine Kraft noch mehr aufzustehen und dann diese Versuchungen, die der Teufel ihm einflüstert oder eben seine Dämonen und er hört irgendwann auf, Gott nachzufolgen, weil er sich sagt, es ist vorbei. Was ist schiefgelaufen bei ihm? Und er hat seine gelebte Gerechtigkeit zum Maßstab dessen genommen, ob er gerettet ist oder nicht. Seine gelebte Gerechtigkeit, die ja natürlich auch so werden soll wie Christus. Natürlich, ich weiß, das ist unser Ziel. Aber diese gelebte Gerechtigkeit, die hat so stark auf seine Gefühle gedrückt. Der Teufel ist damit gekommen. Und weil er nicht den Brustpanzer der Gerechtigkeit Gottes angezogen hat, weil er nicht gesagt hat, ich lebe in der zugerechneten Gerechtigkeit von Jesus Christus, unabhängig davon, wie oft ich heute und in der letzten Woche schon gefallen bin. Unabhängig davon, wie stark die Liebe erkaltet ist. Ich lebe und ich sterbe und ich komme in den Himmel aufgrund der zugerechneten Gerechtigkeit von Jesus Christus. Wenn du das nicht tust, bist du dahin, weil deine eigene Gerechtigkeit dich nicht retten kann. Du kannst nie gut genug sein, dass der Teufel nicht irgendetwas fände, womit er dich anklagen könnte. Und das ist das Leben damit, zu sagen in all diesen Dingen, ich fühle mich elend, ich fühle mich schlecht und ich habe es nicht verdient, das ist richtig, es ist wahr. Aber hier ist das Meer der Gnade und ich habe die zugerechnete Gerechtigkeit von Jesus Christus. Und ich bin vor Gott tatsächlich vollkommen. Auch wenn ich nicht so lebe, aber ich bin es. Nehmen wir vielleicht jemand anders. Er hat sich bekehrt. Du hast auch Freude empfunden. Du hast gefühlt, wie dir die Sünden vergeben wurden und du hast deinen Weg freudig begonnen. Dann hast du im Laufe der Zeit dazugelernt, dass wir nicht dazu gerettet worden sind, um in den Himmel zu kommen, sondern um Christus zu verherrlichen und um sein Leben zu leben. Du guckst nochmal neu auf dich und sagst, oh, ich habe mich aber eigentlich bekehrt, nur um in den Himmel zu kommen. Ich hatte Angst vor der Hölle, deswegen habe ich mich bekehrt. Auf einmal merkst du, naja, so für Christus lebe ich gar nicht, wie das Ziel der Errettung ist. Und dann sagt der Teufel zu dir, siehst du, deine Bekehrung war gar nicht echt. Sie ist gar nicht aus den richtigen Motiven geschehen. Und dann schaust du auf deine Motive und nicht auf Christi Gerechtigkeit und sein Erlösungswerk. Du schaust auf deine Motive, weil deine Gefühle dich dahin lenken. Und du sagst, es ist wahr. Es ist wahr, ich habe mich nicht richtig bekehrt. Es ist alles vorbei, alles umsonst. Es sind doch nicht deine Motive, die die zugerechnete Gerechtigkeit widerspiegeln, sondern das Leben und der Gehorsam von Jesus Christus. Auch wenn deine Motive nicht korrekt waren. Du glaubst, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Du glaubst, dass er am Kreuz gestorben ist für die Sünden der Menschen und auch für deine. Das hast du in der Taufe bezeugt. Das bezeugst du immer wieder beim Abendmahl. Und tief im Herzen weißt du, du glaubst es, dann ist es doch Jesu Gerechtigkeit, die dich rettet und nicht deine richtigen Motive,
auch nicht die richtige Buße. Irgendein Puritaner sagte mal, vielleicht war es Thomas Watson, ich weiß es nicht mehr, dass selbst die Tränen unserer Buße noch von Jesu Blut gewaschen werden müssen. Aber Kind, glaub es doch. Dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit, er allein ist es, der dich vor all diesen Kämpfen, von diesem Einflüsterung des Teufels wirklich bewahren kann. Wenn du ihm immer wieder sagst, du darfst es laut reden, also das kann man auch machen, dass du sagst, Teufel, lass von mir, ich lebe in der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Ich weiß, dass meine Motive nicht korrekt waren. Ich weiß, dass ich jeden Tag neu sündige. Und ich weiß auch, dass ich vieles nicht ehrlich gemeint habe. Aber was ich weiß ist, ich möchte trotzdem in den Himmel. Und ich will gerne Christus nachfolgen. Und wenn ich an die Himmelspforte komme, dann werde ich in der Gerechtigkeit von Jesus Christus beurteilt werden. Und nicht aufgrund meiner Motive und meiner fehlerhaften Entscheidungen und meiner fehlerhaften, nicht ernst gemeinten oder falsch gemeinten Entscheidungen. Ich werde aufgrund von der Gerechtigkeit von Jesus Christus gerettet werden. Du brauchst diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit von Jesus Christus, um gegen all diese vielen Versuchungen des Teufels widerstehen zu können. Und du musst ihn genauso anwenden, indem du dir in den Gedanken, wenn du niedergeschmissen wirst, immer wieder sagst und sag es laut, ich lebe aus der zugerechneten Gerechtigkeit von Jesus Christus. Ich lebe nicht aus den richtigen Motiven, ich lebe nicht aufgrund einer erreichten Heiligkeit. Ich lebe nur aufgrund der zugerechneten Gerechtigkeit von Jesus Christus. Das sind die Schuppen des Panzers, die der Teufel nicht durchdringen kann. Alle Art von eigener Gerechtigkeit, ob du sie fühlst oder ob du sie mit Argumenten untermauert hast, ist völlig egal. Die sind für den Teufel ein leichtes Schachspiel. Ein super leichtes Schachspiel. Er wird dich immer kriegen. Das Einzige, wogegen er nicht ankämpfen kann, ist gegen die zugerechnete Gerechtigkeit von Jesus Christus. Er kann dagegen nichts machen, weil Jesus Christus vollkommen gerecht war. Und wenn er es dir zurechnet und dann auch noch Gott dafür sorgen wird, dass dich keiner aus seiner Hand reißen wird, was soll er machen? Machtlos. Es gäbe sicherlich noch viele andere Dinge im Leben, die wir als Beispiele anwenden können. Da ist das vielleicht der Kampf im Gebet, wo du sagst, ich bin heute viel zu schlecht, ich kann so gar nicht vor Gott kommen. Richtig, richtig. Du bist viel zu schlecht, um in deinen Sünden vor Gottes Heiligkeit zu kommen. Aber wer hat dir den Weg dahin freigemacht? In wessen Namen und Gerechtigkeit hast du den Zutritt zum Vater? In Jesus Christus, in seiner zugerechneten Gerechtigkeit. Nicht, weil du heute einmal besser warst, darfst du mehr von Gott erhoffen und erbitten. Aber wie oft ist es so, wenn wir weniger gesündigt haben und uns dann anfangen, ein bisschen besser zu fühlen, haben wir ein bisschen mehr Freimütigkeit, ich betone das Wort, von Gott auch mal etwas mehr zu erbitten. Ach, du lebst wieder aus deiner eigenen Gerechtigkeit. Du hast gar keine Freimütigkeit aus dir heraus. Unsere Freimütigkeit ist in Jesus Christus, zu ihm zu gehen im Gebet. Und das kannst du auch, wenn du den ganzen Tag gesündigt hast. Aber tu es bitte trotzdem nicht. Lebe für Christus so heilig, wie du kannst und steh jedes Mal neu auf, auch wenn du 5-mal am Tag aufstehen musst. Das wollen wir tun und das sollen wir tun. Aber leben und überleben geistlich kannst du nur aus der zugerechneten Gerechtigkeit von Jesus Christus. Möge Gott euch alle viel Gnade dazu geben, dass ihr lernt, in das Meer der Gnade hineinzuschauen, aus seiner Gerechtigkeit zu leben, den Brustpanzer der Gerechtigkeit anzulegen und auch mit ihm zu kämpfen Und möge Gott euch auch allen so viel, soll ich das ausdrücken, Bereitschaft geben, in den Hauskreisen miteinander darüber zu reden, wo eure speziellen Kämpfe sind, um einander zu helfen, den Brustpanzer der Gerechtigkeit im Alltag wirklich anzulegen und ihn zu benutzen und mit ihm zu siegen. Lass uns noch miteinander beten. Unser Gott und Vater im Himmel, Jesus, ich danke dir, dass wir deine Gerechtigkeit haben dürfen. In niemandem von uns ist auch nur ein bisschen oder halb oder noch nicht mal ein Viertel von dem, was wir bräuchten, um vor dir bestehen zu können. Und der Teufel hat eben immer recht, wenn er sagt, dass wir mit unseren Sünden es nicht wert sind, von dir noch Vergebung zu bekommen oder sonst etwas. Wir sind es nicht wert, aber wir wissen, dass du es trotzdem getan hast. Wir wissen, dass Jesus Christus gehorsam war und dass dieser Gehorsam die Gerechtigkeit für uns bedeutet und dass diese Gerechtigkeit von Jesus Christus uns, jedem Einzelnen, der daran glaubt, auch zugerechnet wurde. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dieses Wissen jeden Tag neu anzuwenden, es festzuhalten, daran nicht zu zweifeln, deinem Wort mehr zu glauben als unseren Gefühlen. Ich bitte dich in Jesu Namen, dass du jeden hier bewahrst auf diesem Weg der Nachfolger, bei all den Versuchungen, bei all den quälenden Zeiten, in denen so manch einer drin steckt. Dass wir lernen, aus dieser zugerechneten Gerechtigkeit von Jesus Christus zu leben. Und wenn hier jemand da ist, der ziemlich selbstsicher ist und glaubt, dass er das jetzt nicht so dringend nötig hätte, so wecke ihn auf, dass er merkt, wie verdorben und bedürftig er ist. Und dass auch er diese Gerechtigkeit von dir braucht, weil seine nichts zählt. Danke nochmal für dieses Meer der Gnade, in das wir hineinschauen können. Amen.